Gemeinde, Attraktivität der Gemeinde, wie stelle ich die mir vor? Ich denke an ein Orchester. Ich weiß nicht, wer das vor einiger Zeit mal genossen hatte oder genießen konnte. Eine tolle Sache, da dabei zu sein. Toller Rahmen. Und dann so viele unterschiedliche Musiker. Alle begabt. Sie spielen unterschiedliche Instrumente. Solisten sind dabei. Und ein Dirigent. So stelle ich mir Gemeinde vor. Die Gemeinde, ein vielstimmiges Orchester mit begabten Solisten. Das ist das Bild von Gemeinde, was ich im Kopf habe. Und Paulus schreibt ja mal im Korintherbrief, ihr seid alle zusammen der Leib von Christus und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib, an diesem Körper. Ich weiß nicht, ob das so klar ist, deshalb in aller Kürze mal so ein paar ganz wichtige Informationen. Das eine, jeder Christ hat mindestens eine Gabe von Gott anvertraut bekommen. Mindestens ein Charisma, so könnte ich das auch ausdrücken. Eine Begabung, mindestens eine. Wenn jemand zum Glauben kommt und den Heiligen Geist empfängt, dann hat er auch mindestens eine Gabe, die ihm anvertraut ist, mit der Gott dienen soll. Jeder Christ hat mindestens eine Gabe. Wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und würde mal fragen, sag mal, wo ist deine Gabe von Gott? Könntest du darauf ganz schnell antworten? Ist ja so wichtig, dass man weiß, was einem auch anvertraut ist. Zweitens, wir sind von Gott unterschiedlich begabt. Sehr unterschiedlich. Wie so viele unterschiedliche Musiker dort dazugehören. So ist es auch in der Gemeinde. Wir sind von Gott unterschiedlich begabt. Keiner ist ohne Gabe. Niemand hat alle Gaben. Warum nicht? Sonst brauchte ich keinen mehr. Dann wäre ich nicht mehr auf Ergänzung angelegt. Weil Gott das in seiner Weisheit so eingerichtet hat, dass er die Gaben unterschiedlich verteilt hat, brauchen wir einander, einer den anderen. Deshalb ist Solo-Christentum von Gott überhaupt nicht vorgesehen. Und das Dritte, gemeinsam repräsentieren wir den wunderbaren Christusleib. Gemeinsam. Vielfältig, originell, kreativ, harmonisch und vor allen Dingen ihm zur Ehre. Da ist nichts zur Selbstdarstellung von Gott gedacht, dass wir groß rauskommen, sondern dass das immer auf ihn zielt. Und deshalb sagt der Apostel Petrus einmal an einer Stelle, dient einer dem anderen. Dient einander mit den Gaben und Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Das ist so fast wie so eine Dienstanweisung. Einander zu dienen, einer dem anderen zu dienen, mit Gaben und Fähigkeiten, die uns geschenkt sind. Und dann tun wir das, was Gott uns anvertraut hat. Dann sind wir wirklich gute Verwalter an der Stelle. Die Gemeinde, ein vielstimmiges Orchester mit begabten Solisten. Und ich möchte jetzt mal einen Predigttext lesen, einen Predigttext, den, wenn ihr, glaube ich, in der täglichen Bibellese drankommen würdet, den würdet ihr überspringen. Das ist so wie die Geschlechtsregister. Kennt ihr euch? Kennt ihr auch gewiss? Im Alten Testament hat man sich schon mal vielleicht durchgequält. Da denkt man, bringt nichts. So lese ich jetzt mal einen Text vor. Den könnte man gut überschlagen. Der bietet höchstens jungen Ehepaaren, die demnächst vielleicht Kinder erwarten oder wollen, vielleicht noch Anregungen für einige Namen, die sie den Kindern geben können, damit das nicht immer wie Anna und Mia und jeder ist so das Gleiche. Wer wirklich mal Wert drauf legt, einen Namen zu haben, den sonst niemand hat, der achte auch bei diesem Bibeltext mal da drauf. Und der ist aus dem Römerbrief. Das ist einer der schönsten Kapitel im Römerbrief. Schönstes Kapitel. Und der berührt einen, der spornt einen an, der ermutigt. Das ist ein Blick durch Schlüsselloch in die junge Christenheit. manches bleibt im Verborgenen. Ich möchte euch mal bitten, versucht mal zwischen den Zeilen zu lesen. Das ist hochinteressant. Wie das Orchester spielt, wie viel Freundlichkeit, wie viel Herzlichkeit, wie viel Wertschätzung hier aufleuchten. Wie Paulus, der große Mann, wie der die Einzelnen sieht, wie er sie wahrnimmt, wie er einen Satz für sie hat, wie er das schätzt, was sie an Gaben und Fähigkeiten einbringen. Ein toller Text. Und jetzt seid ihr gespannt, wie der Text heißt. Römerbrief, Kapitel 16. Nun noch ein Wort der Ermutigung, der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phoebe, Diakonin der Gemeinde von Kenchrea. Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Steht ihr in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht. Denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nicht-jüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Grüßt meinen lieben Freund Epänetus. Er war der Erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Maria, die so unermüdlich für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir sogar im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Grüßt Ampliatus, meinen lieben Freund, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Dienst für Christus, und meinen lieben Freund Stachys. Grüßt Apelles, der sich in seinem Glauben an Christus bewährt hat. Grüßt die, die zum Haus des Aristobulus gehören und unsere Geschwister sind. Grüßt meinen Landsmann Herodian. Grüßt die, die zum Hause des Narzissus gehören und an den Herrn glauben. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die im Dienst für den Herrn viel Mühe auf sich nehmen. Grüßt die liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die anderen Geschwister bei ihm. Grüßt Philogus und Julia, Nereus und seine Schwester sowie Olympas und alle Gläubigen bei ihnen. Grüßt einander mit dem Friedenskuss als Ausdruck dafür, dass ihr zu Christus gehört. Alle Gemeinden, die sich zu Christus bekennen, lassen euch grüßen. Ist der Name gefunden worden für das Kind, was eventuell kommt? Wäre eine Möglichkeit. Empfehlungsbrief und Grußliste. Ich frage jetzt nicht, wer diesen Text beiseite gelegt hat, der sagt, das ist heute nicht so ergiebig. Das kann ich mir heute vielleicht mal sparen. Hören wir mal rein. Eine Fülle von Namen. Der erste Punkt, ein bisschen höher, die Gemeinschaft der Christen, danke dir, eine Gemeinde aus unterschiedlichen Nationen. Nirgendwo gibt es so eine ausgiebige Namensnennung. Von einigen Namen ist uns ganz, ganz wenig bekannt. Warum überhaupt werden sie genannt? Menschen, die hier aufgeführt werden, sind Menschen, die der gute Menschenhirt Jesus alle gesucht und gefunden hat. Alle gesucht und gefunden hat. Irgendwo und irgendwann hat er sie gefunden und hat sie dann nach Hause gebracht, um in dem Gleichnisbild zu reden, und hat sie in seine Gemeinde eingepflanzt. Eine interessante, bunte Reihenfolge, zusammengewürfelte Schar. Es werden hier orientalische und abendländische Namen genannt. Solche, die jüdisch, die lateinisch und griechisch klingen. Irgendwo und irgendwann, in den entferntesten Orten, hat sie Christus gefunden. Hat sie Christus gefunden. Da ist der Duft des Evangeliums bis zu ihnen gekommen. Am Jordan und am Nil. Am Tiber, auf dem Balkan und in Kleinasien. Ich habe mal gehört, bei der Heilsarmee ist gewiss bekannt, oder? Heilsarmee ist bekannt. Da soll es Brauch gewesen sein, ich glaube, heute ist nicht mehr so, dass Menschen nach der Predigt aufstehen und sagen,
es stimmt, was der Pastor sagt, ich selbst habe das so erlebt. Das ist eine tolle Sache, können wir auch mal einführen, oder? Schwierig ist, wenn einer aufstehen würde und sagt, also ich bin ganz und gar anderer Meinung. Das würde schwierig für den, der hier vorne steht. Aber so war das Brauch in der Heilsarmee, das stimmt, was der Pastor aus dem Evangelium gesagt hat, ich erlebe das genauso in meinem Leben. Diese Menschen der Grußliste bezeugen die Wahrheit des Römerbriefes. Und das müsste man ja im Lutherjahr, müsste man ja irgendwo mal gehört haben. Was ist der Slogan des Römerbriefs, das Thema? Weiß das jemand? Das Evangelium, das ist glaube ich schon ausgedrückt, ja. Bitteschön. Das nächste Bild. Das Evangelium, ja. Zurück eins bitte. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die alle rettet und verändert, die an Jesus glauben. Ob Juden oder Heiden, ob religiös oder Atheist, ob Islamist oder Kommunist oder wer auch immer. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Das steht im Griechischen Dynamis. Das Evangelium ist etwas mehr als irgendwie so ein Vortrag mit guten Gedanken. Im Evangelium ist so etwas wie Dynamit. Das hat eine Sprengkraft. Das ist ein Dynamo, der etwas antreibt, der etwas bewirkt. Das ist das Evangelium. Und jeder einzelne dieser Namen bezeugt das Evangelium der ganzen Welt, wie es dann mal bei Paulus heißt. Bitte schön, das nächste. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den habe ich mir unterstrichen. Ich kenne vieles nicht vom Menschen. Und ich weiß nicht, wie sein Leben im Einzelnen weitergeht. Aber eins weiß ich, dass über jedem Menschenleben der gute Gotteswille steht. Gott möchte anknüpfen bei ihm. Gott möchte, dass er ihn findet. Und mit dem Finden wirklich ein tiefes, sinnerfülltes Leben finden. Das steht über jedem Menschen. Nimm das doch bitte so ganz persönlich. Das steht über jedem Menschenleben, über jedem Menschen, den du kennst, den du liebst, dem du begegnest. Das macht etwas mit uns, wenn wir das glauben können, dass Gott das will. Und deshalb senden wir auch, und das tun alle Kirchen und Gemeinden, Menschen in die Mission. Damit das wirklich zu den Menschen hinkommt. Wunderbar, auch wenn Gemeinde ein buntes Bild bietet. Wenn dort unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Nationen und Ländern zusammen sind. Ich finde das immer große Klasse. Ich hatte das Vorrecht, einmal in Manila und einmal in Amsterdam auf internationalen Kongressen zu sein. Wo aus allen Kirchen und Gemeinden, aus vielen Kirchen und Gemeinden in dieser Welt Menschen zusammengekommen sind. Um sich darüber zu unterhalten, wie kann das Evangelium um den ganzen Erdball herumgehen. Und da waren vor allen Dingen auch so sehr viele farbige Menschen. Und die haben uns Europäer und Deutschen ganz schön alt aussehen lassen, muss ich wirklich sagen. Als wir dann mal mit Bussen an den Strand von Amsterdam gefahren wurden zum Beispiel, da sollten wir mit wildfremden Menschen ein Gespräch anfangen über den Glauben. Wir Deutschen, inklusive meiner Person, wir waren wirklich wie bestellt und nicht abgeholt, so ungefähr. Wir haben uns so, auch ich, so dumm angestellt. Das war so schwierig. Und dann waren die afrikanischen Freunde und die asiatischen Freunde. Die gingen auf Menschen zu und ruckzuck waren die im Gespräch. Und nachher, als wir dann mit dem Bus wieder nach Hause gefahren sind ins Kongresszentrum, da haben sie erzählt, was sie alles so erlebt haben. Ich muss sagen, ich bin so klein mit Hut geworden. Und konnte mir etwas sagen lassen von diesen feurigen Geschwistern, Brüdern und Schwestern aus anderen Staaten, aus anderen Nationen. Wisst ihr, für mich war das so ein Vorgeschmack wie im Himmel. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gelesen, so ein Blick durch das Schlüsselloch. Da steht doch in der Offenbarung Kapitel 7, die große Schar aus vielen Völkern, eine Schar, die niemand zählen konnte. Das ist interessant, wo man manchmal denkt, Christenheit ist so eine geringe Größe. Da ist von einer riesigen Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm Gottes Jesus mit weißen Gewändern bekleidet, mit Palmzweigen in den Händen und riefen mit lauter Stimme, Die Rettung kommt von dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm Jesus. Das gibt ein Fest, wenn das sich ereignet. Und wenn wir mit allen Christen durch die Jahrhunderte hindurch vereinigt vor dem Thron Gottes stehen und dann den Lobpreis anstimmen, der klingt mindestens so gut wie unser hier, wo wir, das ist etwas Großes, das erreichen wir. Ein Bundesbild, die Gemeinde, ein ganz buntes Völkchen. Und das ist schön, wenn man das auch in der Gemeinde erlebt. Das macht manchmal auch Mühe, so ist es nicht. Sehr wohl. Aber das ist so Gottes Absicht. Das Zweite. Die Gemeinschaft der Christen, eine Gemeinde aus unterschiedlichen Schichten. Von den 24 genannten Namen, ich weiß nicht, wer mitgezählt hat, 24 sind es. Von den 24 Namen kommen 13 in Eintragungen und Dokumenten vor, die mit der kaiserlichen Hofhaltung und dem Kaiserpalast in Rom zu tun hatten. Größtenteils Sklavennamen, aber interessant finde ich, dass bereits zu einem so frühen Zeitpunkt der Christenheit die gute Nachricht von Jesus bis in den Kaiserpalast gedrungen ist. Durch alle Ritze, durch alle Verbote, durch alle Schlösser hindurch hat das Evangelium von Jesus Eingang gefunden bis in den Kaiserpalast. Größtenteils Sklaven, habe ich eben gesagt. Und viele Namen von Sklaven und Freigelassenen sind hier, ich will sie nicht nochmal nennen, irgendwie. Bei einem, dem Namen Phlegon, hat man herausgefunden, das sei damals ein beliebter Hundename gewesen. Also bei uns wird das heute heißen Pluto oder Bello. Der hieß hier Phlegon. Es handelt sich also nicht unbedingt um namhafte Persönlichkeiten, mit Rang und Namen, mit Titel und Geld. Nein, sondern um einfache Leute. Nicht, dass die Großen vielleicht ganz gefehlt hätten. Da ist ja auch von einem Erastus die Rede. Der hat so einen Dienst gehabt wie ungefähr der Christoph hier in unserer Gemeinde. Er war Stadtkämmerer der Gemeinde Korinth, der Stadt Korinth. Aber generell gilt das, was Paulus mal im Korintherbrief so formuliert, nicht viel kluge, einflussreiche und vornehme, sondern was töricht, schwach und gering vor der Welt ist. Das hat Gott erwählt, um Menschen, die auf dem Hochmut gefangen sind, zu demütigen. Das ist Gottes Prinzip. Und ich stelle fest, Gott hat ein ganz anderes Prinzip der Auswahl als ich zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir sehnen uns manchmal nach Menschen mit Ausstrahlung, Menschen mit Macht, mit Möglichkeiten, mit Geld und vielem anderen mehr. Das kann bis in die Gemeinde hinein so gehen. Gott, macht Paulus den Korinther deutlich, hat ein ganz anderes Auswahlprinzip. Gott ist anders. Gott ist anders. Und auch dazu muss eine Gemeinde ein Ja finden. Ein Ja auch zu Menschen ohne Rang und Titel und so weiter. Dietrich Bonhoeffer, vielen von uns bekannt, der hat einmal gesagt, die Ausschaltung der Schwachen wäre der Tod der Gemeinde. Die Ausschaltung der Schwachen wäre der Tod der Gemeinde. Gott ist anders. Titel und Stellung hatten damals keine entscheidende Rolle. Und so konnte das zum Beispiel sein, das war möglich, dass ein Sklave in der Gemeinde einen, soll ich mal sagen, einen wichtigeren Dienst tun konnte als sein Herr. Das war möglich. Soziale Unterschiede waren nicht entscheidend. Darf ich es mal anders sagen? Christus kennt keinen Standesdünkel. Freie und Sklaven sind in der Gemeinde, muss man sich vorstellen. Freie und Sklaven in einer Gemeinde. Die haben an einem Abendmahlstisch gestanden. Arme und Reiche, gebildete und weniger gebildete Leute. Menschen mit guten Umgangsformen und Menschen, die Probleme damit haben. Menschen im Bossanzug, würde man heute sagen, und andere, die schwarzen Lack unter den Fingernägeln haben. Alle in einer Gemeinde. Ihr Lieben, und wenn Christus keinen Standesdünkel
kennt, dann darf er sich auch nicht bei uns einnisten, in der Gemeinde Jesu heute. Und das sage ich mir immer wieder selber. Ich merke, dass ich da auch nicht ein für alle Mal aus dem Schneider bin. Dass ich da auch immer wieder ein neues Ja mir schenken lassen muss. Zu jedem. Geht es euch auch so? Oder nur mir? Jakobus sagt das ja im Jakobusbrief. Er sagt, achtet drauf, dass bei euch das nicht passiert. Wenn einer mit dem goldenen Ring kommt und wo du sofort merkst, oh, das ist wirklich einer von Rang und Namen, dass der einen anderen Stellenwert bei euch in der Gemeinde hat, wie ein anderer, der etwas armselig reinkommt. Passt auf, sagt er im Jakobus Kapitel 4. Wie gut, dass es in der Gemeinde bunt zugeht. Arm und reich, krank und gesund, jung und alt, Menschen ohne Arbeit, Menschen mit Arbeit und so weiter und so fort. Das bleibt herausfordernd, bis Christus wiederkommt. Und das Interessante ist ja, dass Christus keine Empfehlungen braucht. Auch keine religiösen Empfehlungsbriefe, kein frommes Stammbuch und ihn hindert auch kein atheistischer Stammbaum. Christus ist auch nicht auf die Intelligenz von Menschen angewiesen und ihn hindert nichts. Er ist nicht abhängig von Anstand und Moral und ihn hindert kein Strafregister. Christus kann auch aus einem verkorksten Elternhaus, Menschen, die daraus kommen, kann er Menschen gebrauchen und formen und prägen. Das Zweite, was mir hier noch auffällt, Männer und Frauen. Unter den 24 Namen befinden sich 6 Frauennamen. 6 Frauennamen, das war damals eine Revolution. Da gehen wir heute drüber weg. Das war eine Revolution damals. Das freut mich besonders für meinen Freund Paulus, dem man ja immer so ein bisschen Frauenfeindlichkeit vorwirft. Schon mal gehört? Paulus, der Frauenfeindliche. Man muss mal genau die biblischen Texte lesen und im Zusammenhang. Dann wird man das nicht mehr sagen. Ganz gewiss nicht. Hier widerlegt Paulus all seine Kritiker. Deutlich wird hier, wie Frauen in den ersten Gemeinden die gleiche Wertschätzung hatten und bekamen, wie Männer auch, gleichberechtigt zu den Männern. Sicher unterschiedlich in ihren Funktionen, aber sie hatten den gleichen Christus. Sie waren der gleichen Gnade mächtig, so schreibt Paulus dann an anderer Stelle. Und das haben sie bezeugt und gelebt. Wie immer Menschen hier denken in der heutigen Zeit, das ist mir an dieser Stelle wirklich egal. Aber wichtig ist, dass das gelebt wird. Auch in unserer Welt hinein, dass in der Gemeinde Männer und Frauen in einer wunderbaren Weise harmonieren. Und das, was Gott in sie gelegt hat, dass sie das gemeinsam zur Ehre Gottes leben. Und das Dritte, was ich sagen will, die Gemeinschaft der Christen, eine Gemeinde aus vielen lebendigen, unterschiedlichen Gliedern. Ich weiß nicht, ob jemand sagt, Mensch, das ist ja meine Haustür hier. Oder da wohne ich, genau hinter so einem Wohnsilo mit zig Wohnungen. Das ist für manche ja ein Albtraum, oder? Wir leben in so einem Stadtteil, wo es sowas gibt. Und ich kenne manche, die da drin leben und auch manchmal da drin leiden. Das muss ich wirklich sagen. Das zeugt von Anonymität. Vielleicht haben manche ein Problem. Ich weiß nicht, ob in dieser Gemeinde, aber ich weiß es auch von anderen Gemeinden. Man fühlt sich so wie einer von diesen vielen Namensschildern hier. Man fühlt sich so wie einer von Millionen im Telefonbuch. Eine Nummer von Unendlichen im Wohnungsflur. Ich bin doch gar nicht wichtig als Einzelner. Ich bin nur einer unter Unzähligen. Wem bin ich denn schon wichtig? Das sagen manche in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob in Speyer, aber ich höre das hier. Und dann sagt man, ich bin doch kein Luther, ich bin kein Bonhoeffer, ich bin keine Mutter Teresa. Und die werden uns immer als Vorbilder im Glauben hingestellt. Und ich bin jedes Mal entmutigt und verunsichert. Und meine Füße sind viel zu klein, um in diesen großen Schuhen zu stehen.
In der Gemeinde gelten doch nur die Großen etwas, die vielleicht vorne stehen, die reden können. Und ich bin mehr so jemand, der kaum vorkommt. Dieser Text ist eine Ermutigung für die, die sich nicht zu den Großen zählen können, sondern die manchmal an sich selbst scheitern und die manchmal sich gar nicht zutrauen und sagen, wer bin ich schon in der Gemeinde? Das ist eine große Ermutigung. Und nun gehen wir noch einmal dem Abschnitt entlang. 26 Namen, habe ich gesagt, sind genannt. Fast alle unbekannt. Fast alle unbekannt, wie du dich vielleicht manchmal fühlst. Wie viel Freundlichkeit, wie viel Wärme, wie viel Herzlichkeit, wie viel Wertschätzung hier aufleuchtet. Und wie Paulus, dieser große Völkerapostel, wie der Menschen sieht und welche lebendige Beziehung er zu den Einzelnen hatte. Da ist zunächst von Phöbe die Rede. Sie ist Diakonin, wird hier gesagt. Sie hat vielen Menschen beigestanden. Wir würden heute sagen, die war im sozialdiakonischen Pflegedienst tätig. Die hat mit dem Herzen und mit den Händen gearbeitet und zugepackt. Die hat Menschen wohlgetan. Das war ihr Dienst. Da ist von Priska und Aquila die Rede. Es gibt kein faszinierenderes Ehepaar im Neuen Testament als diejenigen hier. Durch Vertreibung der Juden aus Rom unter Kaiser Claudius nach Korinth geflohen. Dort haben sie Paulus kennengelernt. Und durch ihn, das Evangelium von Jesus, sind zum Glauben gekommen. Und sie hatten, was hatten sie für einen Beruf? Ja, sie waren Zeltmacher. Und Paulus konnte bei ihnen unterkommen und hat sich dort etwas nebenbei verdient. Und dieses Aquila und Priscilla ist ein faszinierendes Ehepaar. Und die hatten auch ein geistliches Urteilsvermögen. Die haben nicht nur gesagt, schön oder weniger schön und so weiter. Und da haben sie einen damaligen Prediger mit Namen Apollos, dem haben sie zugehört. Und dann haben sie gesagt, den müssen wir mal zum Mittagessen einladen. Und beim Mittagessen, da haben sie gesagt, du Apollos, du hast wirklich eine Gabe von Gott zu reden. Aber in deiner Verkündigung fehlt etwas Entscheidendes. Dir fehlt etwas ganz Entscheidendes. Du predigst quasi nur bis zu Johannes dem Täufer. Aber da geht es jetzt richtig los. Das zielt alles auf Jesus hin. Das ist dir noch unbekannt. Ich finde das großartig, wie dieses Ehepaar geistlich harmoniert, ein geistliches Urteilsvermögen hat und dann wirklich in einer ganz großen Leidenschaft gemeinsam Menschen für Jesus gewinnen will. Und dann sagt Paulus wörtlich, heißt es im Griechischen, sie legten für mich den Hals unter das Beil des Henkers. Naja, das hört sich nicht so ganz nett an hier. Aber merken, Paulus war in Lebensgefahr und die beiden, die haben sich mit ihrer ganzen Existenz für Paulus in die Waagschale geworfen. Sie haben den Hals für mich hingehalten, sagt Paulus. Also ich bin sehr gespannt, dieses Ehepaar mal im Himmel kennenzulernen. Aquila und Priscilla, grandios. Da ist in Vers 5 von einem Erstling in Kleinasien die Rede. Also nicht der Erste, der in Kleinasien geboren wurde, sondern das ist der in Kleinasien als allererster Jesus kennengelernt hat. Sagt Paulus, das geht mir nie mehr aus dem Kopf. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Das berührt mich zutiefst. Ich war junger Christ und dann habe ich gemerkt, wie Jesus mich gebraucht hat. Ich war damals bei der Bundeswehr. Früher ging man noch zur Bundeswehr, zu meiner Zeit, so alt bin ich schon. Und dann durfte ich einem Menschen aus meiner Kompanie entscheidende Hilfe geben, dass er zu Jesus findet. Oder ich denke, als ich in Garmisch-Partenkirchen in der ersten Gemeindearbeit war und dort kam so ein junger Mensch, ging gerade aufs Abitur zu, völlig unbeleckt vom Evangelium, wurde so reingespült, sage ich mal, in die Versammlungen, in die Gottesdienste. Und dann kam der zum Glauben. Ich werde das nie mehr vergessen. Wo er an einem Samstagabend sagte, wenn ich morgen früh in den Gottesdienst komme, wenn du mich im Gottesdienst siehst, dann will ich mit Jesus zu leben beginnen. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich die Nacht verlebt habe. In dieser Erwartung, was passiert morgen? Und dann kam er am Sonntagmorgen. Und er wurde ein freudiger Jünger Jesu. Hat nachher noch Theologie studiert, Pastor geworden. Und wir sind auch heute noch verbunden. Das war so ein erster. Vergisst man nicht. Kennt ihr es auch? Wo Gott euch gebraucht hat. Vielleicht zuallererst mal, wo das gemerkt hat. Gott gebraucht mich mit allen Fehlern und wo ich kein Theologie studiert habe und so weiter. Er gebraucht mich, um anderen Menschen wertvolle Hilfe zum Glauben zu geben. Da ist von Vers 7 die Rede von Menschen, sagt Paulus, die haben mit mir im Gefängnis gesessen. Ich nehme aber an, dass die meisten von uns noch das Gefängnis noch nicht von innen so gesehen haben, für längere Zeit jedenfalls. Mit Paulus gemeinsam im Gefängnis gesessen. Sie haben, darf ich es mal anders auch sagen, sie haben ganz Schweres mit Paulus geteilt. Eine ganz schwere Situation. Da haben sie sich drunter gestellt, nicht vorbeigemogelt. Was ist das, ihr Lieben, wenn wir solche Menschen kennen, auch in der Gemeinde, die in schwierigen Situationen da sind und nicht, wenn alles froh ist und lacht. Da ist in Vers 8 und 9, ist bei einigen die Rede, da sagt Paulus, die stehen mir besonders nahe. Das gibt es also auch in der Gemeinde, dass uns einige vielleicht näher stehen als die anderen. Das wird ja von Jesus auch mal gesagt, ja, dass er den Lieblingsjünger hatte, den Johannes. Und er stand ihm irgendwie besonders nahe, weil man vielleicht auch menschlich gut zueinander passt oder sich versteht. Und hier schreibt Paulus, da geht ihm das Herz auf. In Vers 10 spricht er von Menschen, die sind erprobt und bewährt. Die haben sich in manchen schwierigen Situationen, haben sie sich bewährt. Es waren also nicht nur Menschen, die fromme Gefühle hatten. Die auch, die gibt es vielleicht zusätzlich. Aber das ist nicht das Entscheidende. Sie sind nicht flüchtig gewesen, als es auch was Schweres zu tragen ging. Auch da gingen sie mit durch. Und dann kommt in Vers 12 eine ganz interessante Geschichte. Das ist Tryphäna und Tryphosa. Man nimmt an, das waren Zwillinge. Das waren Zwillinge. Und ich glaube, dass Paulus mit den Augen gezwinkert hat, als er diese Namen hier reingeschrieben hat, weil er einfach einen Widerspruch zu ihrem Namen feststellte. Wisst ihr, was das nämlich übersetzt heißt? Verwöhnt und elegant. Eine war verwöhnt und eine war elegant. Schickimicki, würden wir heute sagen. Und die waren zum Glauben an Jesus gekommen. Verwöhnt und elegant. Und die vorher innerlich ganz anders unterwegs waren, die nur daran sagten, dass hier alles stimmt und so weiter und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und so weiter, die lebten jetzt mit Christus und setzten sich für den Bau seines Reiches ein. Sie arbeiten jetzt für Jesus bis zur Erschöpfung. Sie mühen sich ab für den Dienst für Jesus. Und Paulus sagt, ihr straft mit eurem Namen einfach Lügen. Ihr seid nicht mehr so, sondern ihr seid wirklich von Christus angetan. Und dann ist Vers 13 der Rufus. Könnte da jemand eine Geschichte erzählen von Rufus? Rufus, ich muss vielleicht etwas ausholen. Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Meine Frau und ich, wir sind vor ein paar Jahren in Israel gewesen, dann sind wir diesen Weg Via Dolorosa gegangen. Diesmal nachgegangen, wo Jesus gegangen ist. Hatte das schwere Kreuz. Trug das schwere Kreuz. Und dann brach er zusammen. Und da waren so viele Schaulustige und da war auch der Simon von Kyrene und er hatte zeitlebens darauf gewartet, dass er einmal an diesem Zug teilnehmen könnte in Jerusalem. Und dann tippt ihn von hinten ein Soldat auf die Schulter und sagt, du da, trag mal dessen Kreuz da, der schafft das nicht mehr. Der ist so erbärmlich drauf, trag dem mal das Kreuz. Ich glaube, der ist im Erdboden versunken. Ich soll jetzt für den das Kreuz tragen, für diesen Jesus von Nazareth? Für diesen frommen Verbrecher? Er ist in Boden versunken vor Schmach. Und dann wurde ihm das Kreuz aufgelegt. Und auf dem Weg zum Hügel Golgatha, da ist dem Simon von Kyrene das Geheimnis Christi aufgegangen. Da ging ihm das auf, wer der ist, der hier so erbärmlich dran ist und drauf ist und wo der hingeht. Da ist ihm das aufgegangen. Er kam als ganz frommer Tourist und er ging als Diener Jesu wieder nach Hause. Als Diener Jesu nach Hause.
als er den Gekreuzigten sah und das miterlebte, da dämmerte ihm das, was er aus dem Alten Testament wusste. Da ist Gott am Werk. In diesem erniedrigenden Werk. Da hat Gott seine Finger im Spiel. Und das hat was mit meinem Leben zu tun. Mit meinem Leben. Da steht einer an meiner Stelle. Als frommer Tourist kam er und als Diener Jesu Christi ging er nach Hause. Und dann hat es nicht nur sein Leben, sondern sein ganzes Haus umgekrempelt. Denn dieser Simon von Kyrene, so sagt man, das ist der Vater von dem Rufus. Das ist der Vater von dem Rufus. Und die Mutter, da sagt Paulus, sie ist auch mir eine Mutter geworden. Liebe meine Frau und ich, wir haben ja lange Zeit in Heidelberg gelebt. Und wir haben sonntags fast immer Studenten mit eingeladen zu Hause. Da gab es ein bisschen mehr Pommes und die Schnitzel wurden geteilt und so weiter. Mehr eingeladen, weil wir merkten, die jungen Leute brauchen auch irgendwie, ja, wie soll ich mal sagen, eine Mutter und einen Vater. So eine, die müssen einfach, wo sie heimisch sein können, wo sie einmal auftanken können, wo sie verstanden werden und so weiter. Wir haben das versucht, so gut es ging, irgendwie ein bisschen zu tun. Ich finde das großartig. Was hier passiert ist, rund um den Rufus, was da passiert ist. Die Mutter ist auch mir eine Mutter geworden, sagt Paulus. Die hat sich so um mich gekümmert, sich meiner angenommen. Da bin ich wirklich gut aufgehoben gewesen. Und dann ist hier noch der Schreiber Tacitus. Der hat seine Hand Jesus zur Verfügung gestellt. Das war irgendwie so ein Sekretär, ein Organisator. Und der hat die Begabungen, die hat er ins Reich Gottes eingebracht. Ihr Lieben, ich bin froh, dass Menschen ohne große Namen in der Bibel nicht übersehen werden. Von uns kann das passieren oft, aber in der Bibel nicht. Und ihre bescheidenen Gaben werden gesehen werden. Und da werde ich erinnert an Jesus, der ja mal gesagt hat, dass später mal Gott sagen wird, du, ich habe das alles gesehen. Du hast einem anderen einen Schluck Wasser gegeben. Das habe ich gesehen. Als wäre es mir geschehen. Und da werden da Dinge genannt, die bei uns vielleicht gar nicht zählen. Handgriffe. So kleine Freundlichkeiten, die Jesus gesehen hat. Was ist das für ein Ansporn? Ihr Lieben, ohne den Glauben und die Gastfreundschaft, den Mut und die praktische Hilfe dieser Männer und Frauen wäre die Arbeit des Paulus niemals denkbar gewesen. Und Paulus sieht das und er drückt das aus, die kleinen Dinge. Also, nicht nur so wie die Schwaben. Bei den Schwaben heißt ja, nicht geschimpft, ist schon halb gelobt. Nicht geschimpft ist halb gelobt, also das ganze Lob. Nee, das braucht man nicht extra zu sagen. Doch, Paulus sagt ja. Und dabei geht es nicht um Lobhudelei, dass Menschen irgendwo rauskommen, sondern dass letztlich Gott geehrt wird. Und ich stelle mir vor, man muss sich das mal vorstellen, was ich eben vorgelesen habe. Das wurde in der Gemeinde öffentlich vorgelesen. Das war ein Gemeindebrief. Und da wurden Namen genannt, die wurden so klar öffentlich benannt. Öffentlich. Und das haben alle mitbekommen. Ihr Lieben, wie wertvoll Sie für das Reich Gottes sind. Können wir nicht eine ganze Menge lernen? Sollten wir nicht vielmehr einüben, Gott zu danken für den Mitbruder und die Mitschwester und ihren Dienst und sei er noch so klein? Und dass jeder gesehen wird, wertgeschätzt wird und dass man das auch ausdrückt. Was wäre eine Gemeinde ohne die vielen, die sich ehrenamtlich engagieren, die vielen ohne große Namen mit ihren bescheidenen Gaben, die sich vielleicht Jahr ein Jahr aus an der gleichen Stelle einbringen. Ein Beispiel zum Schluss. Ich denke an den Opa meiner Frau. Wir kommen aus Nordhessen und wie gesagt, wir sind ja schon ein bisschen älter. Da war das noch so, dass in der Gemeinde noch keine Zentralheizung war. Da war ein Ofen. Und dieser Ofen musste sonntags morgens angezündet werden. Frühzeitig angezündet werden, damit nachher, wenn alle kamen aus ihren schönen warmen Stuben von zu Hause, damit es warm war. Und das hat der Opa jeden Sonntag getan. Und eines Tages starb er. Und am nächsten Sonntag war es in der Gemeinde kalt. Kalt. Da hatte keiner dran gedacht. Das hatte man Jahr für Jahr als Selbstverständlichkeit hingenommen. Was er da getan hat, an so einem ganz kleinen, unbescheidenen Dienst. Einmal war es kalt. Kleines Beispiel, ihr Lieben. Lasst uns das wahrnehmen und jede kleine Handreichung. Wie viele Leute sind im Fahrdienst tätig? Fahren sonntagsmorgen und laden andere zum Gottesdienst ein. Wie viele sind am Büchertisch tätig, in der Organisation, in der Gastfreundschaft, gewähren die Sauberkeit der Räume und vieles, vieles andere mehr. Und wie viele Menschen falten die Hände und es sieht vielleicht gar keiner, aber sie tun es vor Gott für andere Menschen. Ein toller Text, finde ich. Und deshalb lasst uns das einüben. So wirklich auf Jesus fixiert zu sein, mit den Gaben, die er geschenkt hat, wirklich ihm dienen und so zu diesem Orchester beitragen, dass es schön klingt, dass nicht irgendwo etwas ausfällt, sondern dass es schön und voller klingt. Ich bete mit uns.